Ja, der heutige Predigttext, der hat mich eines Morgens selber angesprochen, als ich ihn gelesen habe. Ich glaube, das war noch im Urlaub so, vor ein paar Wochen. Da habe ich das gelesen und bin einfach hängen geblieben. Da wusste ich auch, ich habe meinen Predigttext für heute gefunden. Und ja, was mich angesprochen hat, ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist was, wie anders dieses Gespräch mit diesem Hauptmann abgeht. Es ist einfach für mich kein Erlebnis, was sich so einreihen lässt in die vielen Berichte der Heilungen, auch der Wunder, die Jesus getan hat. Bei mir ist da etwas hängen geblieben. Und deswegen denke ich, es geht gar nicht so sehr darum, dass am Ende dieser Diener des Hauptmanns gesund wird. Ich denke, es geht hier vielmehr um die Herzenshaltung dieses Hauptmanns, auf die wir heute einmal schauen können. Ich habe mir ganz ehrlich selbst die Frage gestellt, rechne ich so mit dem Handeln Gottes, wie dieser Hauptmann das getan hat? Aber steigen wir erstmal ein in das Erlebnis, um uns so ein bisschen das vors Auge zu rufen, was dort passiert ist. Wir sind ja hier im 8. Kapitel des Matthäus-Evangeliums, unmittelbar nach der Bergpredigt. Das heißt, Jesus hat die letzten Stunden oder relativ lange eben dort mit Menschen auf einem Berg verbracht, auf einem Hügel. Es waren viele Leute dort, vielleicht mehrere Hunderte, vielleicht Tausende, die ihm dort zugehört haben. Und er steigt jetzt hinab und geht eben nach Kapernaum, ein Fischerdorf am See Genezareth. Und viele, die seine Predigt gehört haben, werden ihm sicherlich gefolgt sein und auch um ihn herum jetzt noch sein. Denn er spricht ja auch die Umstehenden an in diesem Bibeltext, den wir gerade gelesen haben. Ob der Hauptmann, diese Hauptperson, hier auch die Bergpredigt verfolgt hat, wissen wir nicht so genau. Ich denke, es spricht mehr dafür, dass er es nicht gehört hat. Immerhin ist er ein römischer Offizier gewesen. Hauptmann, das ist die römische, es ist also ein Centurio gewesen, das heißt jemand, der mindestens 100 Leute unter sich hatte, also er ist ein Offizier und sicherlich ist ihm auch aufgetragen worden, als Besatzungsmacht sich nicht so sehr mit dem einfachen Volk zu vermischen, genauso sehr wie die frommen Juden sicherlich darauf geachtet haben, dass sie sich auch distanzieren von den Römern als ihre Besatzungsmacht. Also er wäre dort sicherlich aufgefallen, vielleicht stand er irgendwo am Rand, aber ich denke, er war wahrscheinlich eher nicht dabei. Er wird Jesus wahrscheinlich auch so nicht hätte verstehen können während dieser Predigt, wo Jesus ja zum einfachen Volk gesprochen hat. Er hat wahrscheinlich auch Aramäisch dort gesprochen, vielleicht Hebräisch, aber er hat ja zum einfachen Volk dort eben in Galiläa gesprochen. Wir sind ja nicht in Judäa, sondern im Norden von Israel. Sodass wir nicht genau wissen, woher dieser Hauptmann etwas von Jesus wusste, aber irgendetwas muss er schon gehört haben von ihm. Er hatte ja viele Leute unter sich, vielleicht hat er es von einfachen Soldaten gehört, eher wahrscheinlich vielleicht von Hausdienern, Hausangestellten, die er hatte. Irgendwo wusste er, Jesus ist jetzt in der Stadt. Und er macht sich also auf und spricht ihn an. Und das müssen wir uns auch einfach wieder vergegenwärtigen für einen Römer, einen Juden um etwas zu bitten, das war eigentlich für den Römer eher etwas Entwürdigendes, denn sie waren ja die Besatzungsmacht und das ist eigentlich nicht vorgekommen. Seine Soldaten, die unter seinem Befehl standen, werden das bestimmt mitbekommen haben. Aber für diesen Hauptmann spielt das keine Rolle, wie er sich in diesem Moment vielleicht herabsetzt oder ob er sich dort jetzt lächerlich macht. Es ist keine Frage für ihn. Er geht hin zu Jesus und bittet ihn um etwas. Aber er bittet ihn nicht für sich selbst, er bittet ihn für seinen Diener. Und da wir nicht so viel wissen von dem Hauptmann, eins weiß ich aber schon über ihn. Ich glaube, er ist ein ziemlich guter Hauptmann gewesen. Wenn ich Soldat wäre, dann würde ich mir wünschen, so einen Hauptmann zu haben, denn er kümmert sich tatsächlich um jeden in seiner Truppe. Er bittet ja nicht für seinen Adjutanten, seine rechte Hand oder vielleicht seinen besten Kämpfer. Er bittet für den einfachen Diener, den er zu Hause hat. Es wird höchstwahrscheinlich ein Sklave gewesen sein, also eine Handelsware, ein Ding in der damaligen Zeit. Und dieser Diener ist krank und Jesus und der Hauptmann bittet Jesus für ihn. Er geht also zu ihm hin und ich denke, Jesus sieht auch sein Mitgefühl. Ganz interessant, wenn man auf die kleinen Feinheiten, auf die kleinen Worte achtet. Er sagt nicht einfach nur, Jesus, mein Diener ist krank. Er sagt noch dazu, er leidet entsetzlich. Das finde ich auch bemerkenswert. Man sieht, da ist eine Sensibilität, also er spürt das mit, das quält ihn innerlich, dass sein Diener auch leidet. Und ich denke, Jesus erkennt dieses Mitgefühl, als er ihn anguckt. Und deswegen ist Jesu Antwort auch gleich, ja, ich will mitkommen und ihn heilen. Ja, und jetzt erfolgt eine Erwiderung des Soldaten, des Hauptmannes, über die wir am Ende lesen. Und Jesus wunderte sich sehr. Und das ist bei mir doch hängen geblieben. Immerhin, es geht ja hier um unseren Herrn, um den Sohn Gottes. Das sehe ich nicht so häufig in der Bibel, und das war mir in dem Moment nicht bewusst. Dass Jesus sich wunderte, ist erstmal schon interessant. Ich habe ein bisschen nachgeforscht und nachgelesen, und es ist tatsächlich so, dass es wohl nur noch ein einziges weiteres Mal in der Bibel vorkommt, dass Jesus sich wundert oder dass es so berichtet wird, dass er sich wunderte. Das ist eine Stelle in Markus 6, Verse 4 bis 6. Da wundert er sich über den Unglauben in seiner eigenen Heimatstadt Nazareth. Ich lese euch einmal nur kurz diese drei Verse vor und komme später darauf noch einmal zurück. Da sagte Jesus, nirgendwo gilt ein Prophet weniger als in seiner Heimat, bei seinen Verwandten und in seiner eigenen Familie. So konnte er dort keine Wunder tun, nur einigen Kranken legte er die Hände auf und sie wurden gesund. Er wunderte sich über den Unglauben der Leute. Darum ging er in andere Dörfer und sprach dort überall zu den Menschen. Das ist also die andere einzige Stelle noch, wo das berichtet ist, und das wollen wir in meinem Hinterkopf behalten. Was sagt denn jetzt der Hauptmann, dass Jesus sich so darüber wundert? Er sagt, Herr, ich bin es nicht wert, dich in meinem Haus zu empfangen. Sprich nur ein einziges Wort, dann wird mein Diener gesund. Denn auch ich stehe unter höherem Befehl und habe andererseits Soldaten, die mir gehorchen. Wenn ich zu einem sage, geht, dann geht er. Befehle ich einem anderen, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu dies, dann führt er meinen Auftrag aus. Und über diese Antwort lesen wir jetzt, dass Jesus sich wunderte. Was meint das? Ich glaube nicht, dass Jesus sich ernsthaft, also dass er ernsthaft das nicht erwartet hat, in dem Sinne, dass es ihm nicht bekannt war, was für ein Glauben dieser Hauptmann hatte. Denn ich bin sicher, er ist der Sohn Gottes, er hat ihm das gleich angesehen, dass dort ein Mann mit Glauben zu ihm kommt. Er ist jetzt nicht überrascht in dem Sinne davon. Die Gemeinde, ich glaube, jetzt kommen wir ins Spiel. Jetzt geht es nämlich um die Umstehenden. Ich glaube, Jesus wundert sich hier demonstrativ, um die Umstehenden, um dich und mich, auf etwas aufmerksam zu machen. Deswegen finden wir das auch noch in der Bibel, diese Reaktion von ihm. Es geht jetzt weniger um den Hauptmann, sondern Jesus ruft uns zu und sagt, aufgepasst, hier liegt etwas vor, das habt ihr nicht oder das vermisse ich bei euch. Hier habt ihr eine Chance, eure Ablehnung und Vorurteile, die ihr vielleicht gegenüber dem Hauptmann habt, aber auch eure Zweifel, eure Gesetzlichkeit, die ihr vielleicht mir gegenüber empfindet, auf den Prüfstand zu stellen, euch verändern zu lassen. Ihr habt die Möglichkeit, hier drüber Buße zu tun. Ja, ich hatte ja am Anfang gesagt, ich habe mir die Frage gestellt, wie sehr rechne ich mit dem Handeln Gottes und wie stark hat es dieser Hauptmann getan? Ich glaube, dass es mit Gottes Handeln rechnen eigentlich gleichzusetzen ist darin, wie man Vertrauen in Gott hat. Gott zu vertrauen bedeutet auch einfach mit seinem Handeln zu rechnen. Und es gibt, etwas vereinfacht ausgesprochen, aber ich würde sagen, es gibt letztlich zwei Gründe, warum wir ein gestörtes Gottvertrauen haben können, warum wir Gott nicht so vertrauen und nicht mit seinem Handeln rechnen. Das eine Mögliche ist, dass wir selber vielleicht in so einem früheren Leben, vielleicht schon sehr früh in unserem Leben, in der Kindheit, selber einmal verletzt worden sind, dass wir nicht vertrauen können, weil das Vertrauen verletzt wurde oder gebrochen wurde. Wir haben das ja ganz schön in dem Anspiel von Nitemba gesehen, dass da Dinge in so einem Sack sind, den wir als Gepäck mit uns im Leben herumtragen, und das kann schon sehr früh dort sein. Kinder und Jugendliche tragen auch schon so manches mit sich herum, meine Frau und Johanna und ich, wir beschäftigen uns gerade sehr viel über das Thema, was einfach so Dinge, die wir in den ersten Jahren in der Kindheit so erfahren haben, wie stark das noch unsere Verhaltensmuster prägen, unsere Kommunikation prägen, wie wir mit Dingen umgehen, mit Beziehungen umgehen, auch wie stark das vielleicht unsere Beziehung zu Gott beeinflusst von dem, was wir so erlebt haben. Und es gibt wirklich sehr viel, was sich auf Dinge zurückführen lässt, die wir auch Schlimmes erlebt haben. Gerade bei Kindern muss man sagen, das sind eben Dinge, die auch unverschuldet sind, wo andere an uns schuldig geworden sind. Aber auf dieses Grundgepäck kommen eben auch Dinge drauf, die wir dann anrichten. Also wir entwickeln daraus Verhaltensmustern, wir entwickeln Schutzmechanismen und das Ganze schließt Gott in der Regel mit ein. Wir verhalten uns in bestimmten Situationen so gegenüber Gott oder rechnen nur so mit ihm, weil wir eben ein Gepäck mit dabei haben. Und da werden wir dann auch wieder schuldig an anderen und an Gott. Gott möchte, das haben wir wunderbar eben im Anspiel gesehen, das nach und nach auspacken, diesen Sack, was da so drin ist. Und das ist auch unangenehm, wenn dann die Bausteine Scham oder Leid oder Angst hervortreten. Aber es geht nicht anders. Nur so können wir daran und nur so kann Gott auch heilen. Und dann ist auch immer der Moment, wo wir eben auch Buße tun können, wenn wir Dinge dazugefügt haben in unser Gepäck, was wir oben drauf gelegt haben durch unser eigenes Verhalten. Und ganz häufig kann man das so zusammenfassen, dass wir häufig Gott nicht richtig vertrauen können und nicht rechnen können, weil wir im Gepäck mit uns rumschleppen. Und da gilt es dran zu gehen. Manchmal, der zweite Grund, liegt es auch daran, dass wir mit Gott nicht so rechnen oder Gott nicht so vertrauen können, weil wir uns ein bestimmtes Bild von ihm gemacht haben, wie er ist. Und das stimmt nicht mit dem überein. Wir erwarten Dinge von Gott. Könnte man ganz viel zu sagen, viele Beispiele bringen, wo wir vielleicht falsche Erwartungen an Gott hatten, falsche Hoffnungen für unser Leben, für uns selbst, darüber, wie er ist, was er für uns tun sollte. Und dieses Bild müssen wir auch uns korrigieren lassen. Meistens startet auch das damit, dass wir Gott um Verzeihung bitten, dass wir ihn falsch eingeschätzt haben und wir ein falsches Bild von ihm hatten und wir deswegen Distanz haben entstehen lassen. Also dies sind so die beiden Dinge, unser Gepäck und unsere falsche Vorstellung von Gott, die uns ganz häufig, die eine Distanz bewirken und die uns Gott nicht wirklich tief vertrauen lassen. Und dies sind Dinge, die heilen können, die Gott selbst heilen kann, wo wir vielleicht Seelsorge in Anspruch nehmen können, aber auch wo wir die Chance haben, bei manchen Dingen sie zu bereinigen, indem wir Buße tun. Und ich denke, so etwas spricht Jesus hier an, in dieser Situation, durch sein Sich-Wundern. Es ist wie ein demonstrativer Weckruf an die Umstehenden. Ich denke, er möchte sagen, achtet mal darauf, hier ist ein Moment für euch. Ich glaube, es gibt keine größere Gnade, als wenn wir die Gelegenheit bekommen, falsches Verhalten zu verstehen und Buße zu tun. Das ist eine echte Gnade, wenn Gott solche Gelegenheiten schenkt. Und manchmal muss er uns konfrontieren und vielleicht sogar schocken, um so eine Gelegenheit bei uns herbeizuführen, um uns einfach rauszuholen aus unseren Gedankenkreisen. Ja, ich denke, es geht, Jesus macht das auch noch einen Schritt drastischer. Er sagt nicht nur, ich wundere mich, hört mal alle zu, passt mal auf. Er zeigt auch noch Konsequenzen auf, die passieren, wenn wir bestimmte Momente unseres Lebens, wo wir die Chance haben, wieder etwas mit Jesus festzumachen oder etwas zu bereinigen, versäumen oder nicht in Anspruch nehmen. Jesus spricht weiter und er sagt, unter allen Juden in Israel ist mir kein Mensch mit einem so festen Glauben begegnet wie dieser römische Hauptmann. Und ich denke, es ist ganz klar, dass er hier nicht einfach nur die Juden in Israel anspricht. Das hat etwas mit uns zu tun, denn die neutestamentliche Gemeinde besteht ja aus Juden und Nichtjuden. Wir sind als Gemeinde, als Kinder Gottes ja eingepropft am Stamm Israel und wir sind gleichsam seine Anhängerschaft. Das heißt, dort, wo er die Menschen um ihn herum, die natürlich, zu den allermeisten Fällen Judenwahn anspricht, spricht er uns heute an, die wir Gemeinde Gottes sind, die wir seiner Anhängerschaft sind. Also es geht um uns und er sagt zu dieser gläubigen Anhängerschaft, ihr, die ihr hier sitzt, passt auf, dass ihr nicht hinausgestoßen werdet in die tiefste Finsternis, wo es in älteren Übersetzungen Heulen und Zähneklappern nur geben wird. Also eine sehr drastische Botschaft. Das überlesen wir sehr leicht. Ich komme ja auch aus einer Gemeinde, aus einer FEG in Norddeutschland, bin auch mein ganzes Leben lang in Gemeinden gewesen, wenn wir umgezogen sind, in verschiedenen. Aber ich muss wirklich sagen, man hört sehr selten in Gemeinden, dass es auch Leute in Gemeinden gibt, die verloren sein können. Die Menge der Menschen, die Jesus Herrn nennen, ist nicht die gleiche Menge, ist nicht deckungsgleich mit der Menge, die später einmal im Himmel sein wird. Jesus spricht seine Anhängerschaft an und sagt, passt auf. Und wir wollen noch einmal, wenn wir uns das einmal vergegenwärtigen, dass das die Gruppe sind, die ihn eigentlich kennen sollen, die ihm folgen, dann wird uns doch noch deutlicher, dass es wirklich hier um uns geht. Und ich will dort noch an die zweite Stelle erinnern, wo Jesus das Gleiche tut, in Markus 6, wo er die Bewohner seiner Heimatstadt anspricht, in Nazareth. Und ich denke, da wird es uns klar, dass wir hiermit gemeint sind. Jesus ist ja, außer vielleicht die ersten Jahre, wo er in Ägypten war, in Nazareth aufgewachsen und die Menschen dort werden ihn sehr gut gekannt haben. Ich weiß nicht genau, wie groß Nazareth zu der Zeit war, aber vielleicht war es gar nicht so viel größer als der Bereich von Freunden und Mitgliedern einer größeren Gemeinde wie hier, also vielleicht einige hundert. Und wenn in unserer Mitte ein Kind ist, welches seinen Eltern nie widerspricht und immer gehorcht und einfach völlig anders ist, dann würde das doch auffallen. Also wenn ich an meine Kinder denke, wir haben zwei süße, liebe Kinder, aber das vergeht keinen Tag, wo sie nicht mal das machen, was ihnen in ihren Kopf passt, aber nicht das, was wir gesagt haben. Wenn wir eine Woche lang erleben würden, dass unsere Kinder absolut folgsam sind und nur das machen, ohne Widersprüche, ohne Maulen, ohne das Gesicht zu verziehen, was Johanna und ich gesagt hätten, da würden wir platt auf dem Sofa hängen und sagen, hä, was ist mit unseren Kindern los? Irgendwas stimmt hier nicht, ja? Also das erlebt man einfach nicht. Und Jesus muss anders gewesen sein, auch als er ein Teenager wurde. Er war mit 12 Jahren im Tempel und hat gelehrt und die Gesetzesgelehrten waren völlig überrascht, mit was für einer Vollmacht er ausgelegt hat. Und er lebte in Nazareth. Die Menschen um ihn herum werden das erlebt haben, dass er in der Synagoge war, dass er Weisheit hatte, dass er einfach anders war als die Teenager, die wir so kennen in unserem Umfeld. Und ich denke, Jesus kennt seine Pappenheimer recht gut, kennt auch dich und mich. Und diese Menschen in Nazareth spricht er an und sagt, sag mal, wer, wenn nicht ihr, hätte die Chance gehabt zu erkennen, dass Gott mitten unter euch ist, dass er in mir lebt und dass ich Gottes Sohn bin, der unter euch ist, durch den ihr etwas über den Vater lernen könnt. Das war eine Chance, die diese Menschen von Nazareth hatten, die sonst so keiner hatte. Jesus mitten unter sich für 25, 30 Jahre des Lebens. Und sie haben ihn nicht erkannt und sind ihm nicht gefolgt. Und ich denke, deswegen ist es das Bild ähnlich. Wir, die jetzt in einer Gemeinde sind, Gottes Wort hören, wir haben es viel leichter, Gottes Güte erkennen zu können, sein Wort ausgelegt zu bekommen, es selber zu studieren, als Menschen irgendwo in einem Winkel der Erde, wo sie das nicht haben, wo sie vielleicht keine Bibel haben, keine persönliche, keine Gemeinschaft von Gläubigen, nicht die richtige Lehre, um das zu erkennen. Wir leben es ja auch, dass es nicht nur in fernen Ecken der Erde ist, sondern so wie Johannes berichtet hat, es gibt im Lifeliner in bestimmten Ecken Deutschlands auch ganz viele Jugendliche, die haben noch nie in die Bibel reingeguckt, weil sie in ihrem näheren Umfeld einfach keinen kennen, der ein wiedergeborener Christ ist. Und die haben es auch viel, viel schwieriger. Und deswegen spricht Jesus gerade uns, seine Anhängerschaft an und sagt, passt auf. Es werden dort am Tisch Leute sitzen, die aus den Fernvölkern kommen Und ihr, die ihr eigentlich dort sitzen werdet, sitzen solltet, werdet hinausgestoßen werden. Ich denke, das ist ein sehr hartes Wort, aber es zeigt uns, dass bei Jesus eben nicht das die Rolle spielt, wie lange du ihn schon kennst oder welchen Rang du hast, welchen Stellenwert oder welchen Stellenwert du in der Gemeinde hast, ob du zu dem Volk gehörst oder zu dem. Es zählt letztlich nur die Herzenshaltung. Und die hat einfach bei diesem Hauptmann gestimmt. Es geht hier tatsächlich darum, ja, das ewige Leben, den Himmel, nicht zu haben. Und ich will das noch kurz unterstützen. Es ist nicht so, dass es nur in diesem Vers ist. Direkt vorher hat Jesus die Bergpredigt gehalten und wir denken bei Bergpredigt vielleicht, ah, Seligpreisung, das geht so runter wie Öl, das ist so schön. Aber bevor Jesus sein letztes Gleichnis bringt von dem Haus auf dem Fels und dem Haus auf Sand, sagt er in Matthäus 7, Vers 21, nicht wer mich dauernd Herr nennt, wird in Gottes neue Welt kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Also, das hat er gerade wieder gesagt. Und er sagt es uns auch heute. Du kannst Jesus Herrn nennen und trotzdem in der Tiefste deines Herzens ihn nicht Herr über dein Leben sein lassen. Denn es ist ziemlich vielschichtig. Man kann ein, zwei Schichten tiefer gucken und da merkt man, ja, da sind noch Dinge, die Jesus ausgeliefert sind, wo er das Recht dafür hat, dort zu entscheiden. Aber wenn man wirklich tief reingeht, wer entscheidet über dein Leben? Wer hat die Regie darüber? Und da muss auch einiges entpackt werden, einiges rausgenommen werden aus diesem Gepäcksack, den wir mit uns rumtragen, ob Jesus Herr darüber ist. Wenn wir versuchen, uns Jesus ein bisschen so als äußere Frömmigkeit überzuziehen, aber letztlich unser Leben in eigener Regie zu führen, dann haben wir uns eben nur einen Scheinherrn gebastelt. Und genau das spricht Jesus hier an. Dieser römische Hauptmann gehört nicht zur frommen Anhängerschaft von Jesus, sondern er hat einen ganz einfachen, schlichten Glauben. Ihm reicht nur ein Wort. Er sagt, sprich nur ein Wort. Denn er weiß, ein Wort, Jesus ist das Wort. Und in einem Wort liegt das Heil, das er braucht. Jesus ist das Heil. Und das bittet er, sprich nur das, mehr brauche ich nicht. Dazu braucht Jesus noch nicht einmal in sein Haus zu kommen. Was vielleicht für den einen oder anderen Umstehenden die größte Ehre wäre, Jesus in seinem Haus zu begrüßen. Dieser Hauptmann sagt, ich bin nicht würdig, aber sprich nur ein Wort, das brauche ich. Es kommt auf das Heil an, was du, Herr, für mich und für mein Haus hast. Ja, das ist eine Möglichkeit, ein kleiner Schockmoment, vielleicht eine Möglichkeit zur Selbstanalyse und zu gucken, wie sieht es bei mir aus? Jesus wählt das ganz bewusst. Dieses er wundert sich, um uns auf etwas aufmerksam zu machen und er gibt uns eine Chance. Aber neben der Ermahnung liegt, glaube ich, in diesem Text auch noch eine große Ermutigung. Und da kommen wir jetzt zur Mission. Vielleicht haben sich einige schon gesagt, ach, worüber spricht er denn heute? Ich dachte, heute ist Missionsgottesdienst. Ich wollte euch jetzt was über die Mission hören. So, jetzt hier kommt's, hier ist es drin. Für die Mission ist diese Geschichte eine unheimliche Ermutigung. Denn man sieht einfach, da draußen gibt es Menschen, die wir überhaupt nicht auf dem Schirm haben, die auch vielleicht gar nicht zu unserer Zielgruppe gehören, die wir denken, dass wir sie erreichen mit den Aktivitäten, die wir alle so machen als Gemeinde oder als Missionswerk. Da draußen gibt es Leute, die sprechen nicht unsere Sprache, die haben nicht unsere Religion. Vielleicht gehören sie sogar zu einem feindlichen Volk. Ich habe auch gedacht, also für uns selber, das können wir vielleicht gerade gar nicht so sagen, Gott sei Dank als Deutsche, dass wir das haben, aber ich denke auch immer wieder an unsere Mitarbeiter bei Jugend für Christus im Libanon, die auch Flüchtlingsarbeit machen, sehr stark in den Flüchtlingslagern aktiv sind, gerade in der Kinder- und Jugendarbeit, wo also viele Menschen aus Syrien sind. Und man sich einfach vergegenwärtigen muss, in den letzten 10, 20 Jahren war Syrien Besatzungsmacht im Libanon. Das heißt, es ist eine sehr frische Feindschaft noch gewesen, die dort vorgelegen hat. Und dann einfach zu sehen, wie geht's mir dann damit, wenn ich versuche, Menschen das Heil zu bringen, das Evangelium zu bringen, mit denen ich eigentlich verfeindet bin? Ich finde, das ist nochmal eine ganz andere Dimension, als wir vielleicht, die wir sagen können, wir haben zu diesem Zeitpunkt der Geschichte keine Feinde. Aber genau diese Menschen gibt es, die da draußen sind, die wir nicht auf dem Schirm haben, die vielleicht auch unserem politischen System zunächst feindlich gegenüberstehen und ein völlig anderes Weltbild haben. So ging es den Juden und den Römern. Die Juden waren Gottes Volk, die Römer haben alle möglichen Götter gehabt. Die Römer haben sich auch als Herrenmenschen gesehen, die damals bekannte Welt erobern wollten, haben ihre Kultur, ihre Sprache, alles den anderen Völkern aufoktroyiert, und die Juden hatten ein völlig anderes Bild, dass sie das auserwählte Volk waren, aber in diesem Fall unterdrückt waren. Und genau in diesem Spannungsbild passiert das, dass Menschen angesprochen werden und zum Glauben kommen. Und das, finde ich, ist eine unglaubliche Ermutigung. Und Jesus selbst sagt das hier, es werden Menschen aus diesen Völkern dabei sein. Sie werden am Tisch des Herrn sitzen. Das ist ein wunderbarer Zuspruch, auch für alle in der Welt, die jetzt denken, oh, ist das überhaupt mein Gott? Ist das vielleicht der westliche Gott oder der Christen? Jesus sagt selbst, von euch werden welche am Tisch sitzen. Es werden einige sein. Das ist die große Möglichkeit für die Mission. Und wenn ich hier denke, welchen Einfluss dieser Hauptmann vielleicht gehabt hat in seinem Umfeld, wir lesen das ja nicht weiter in der Bibel, was daraus geworden ist, auch nicht aus vielen anderen Begegnungen der Apostel mit Menschen in der Apostelgeschichte, aber darauf bin ich gespannt, im Himmel zu hören, welche Auswirkungen wird dieser Centurio gehabt haben? Was ist das? Was macht das aus, wenn 100 Mann, die eigentlich diesem Hauptmann auf Wort und Tat folgen, er braucht nur ein Wort zu sagen und sie folgen ihm, wenn die sehen, dieser Mensch ist zu Jesus gekommen und hat das Heil gefunden. Was für eine Auswirkung in seinem Umfeld, in seinem Haushalt, auf seine Diener hin. Wir wissen gar nicht, ob vielleicht hat dieser Diener das überhaupt nicht gewusst, dass er zu Jesus hingeht. Was für eine Auswirkung kann das haben, wenn ein Mensch aus einem anderen Volk das Heil findet? Und er braucht nicht lange zu einer Gemeinde gehört zu haben. Es reicht ein Wort, wenn die Herzenshaltung stimmt und das bereitwillig aufnimmt. Dieser römische Hauptmann hat einen ganz kindlichen Glauben, einen ganz einfachen Glauben. Und es gibt viele Stellen in der Bibel, wo Jesus genau sagt, genau das ist das Richtige. Gebt mir doch euren ganzen Ballast, darauf kommt es gar nicht an. Wir versuchen das immer in Einklang zu bringen. Wie passt das alles zusammen? Er hat einen ganz einfachen Glauben und er weiß, nur in Jesus ist Heil und mehr braucht er nicht. Eine große Ermutigung und eine Herausforderung für uns. Und ich denke, das ist auch das Schöne, was ich uns wünsche für heute, dass wir das mitnehmen, zu sagen, wo stehe ich, wo gibt Gott mir eine Möglichkeit, innezuhalten und nachzudenken, was ist dran, Herr, wo gibt es Dinge, die ich dir bekennen muss, wo ist Vertrauen kaputt gegangen, dass du wieder aufbauen möchtest, was du wieder heilen möchtest, auch vielleicht in mir drin? Und wo habe ich Möglichkeiten zur Buße? Und dann gleichzeitig zu sehen, und was für ein Segen kann mir zukommen, wenn ich sehe, dass Menschen auch aus anderen Völkern das Heil ergreifen. In diesem Fall werden die Umstehenden letztlich gesegnet durch die Bekehrung, durch den Glauben dieses Hauptmanns, eines fremden Volkes, der eine fremde Sprache hat und ihn eigentlich feindlich gesinnt sein müsste. Wie wir auch dadurch gesegnet werden, das ist eine große Chance, denke ich, für unser Land und für uns in unserer Mitte. Und das wünsche ich uns, dass es uns zum Segen wird. Amen.